Moin Lukas.
Moin Lutz, frohe Ostern.
Frohe Ostern, wenn ihr das hört, ist es zwar schon wieder vorbei, aber wir sehen uns hier am lauschigen Ostersonntag und haben für euch noch ein bisschen was mitgebracht. Der Osterhase war fleißig. Wir müssen natürlich noch über das Länderspiel reden, zumindest kurz, auch wenn es schon wieder ein bisschen her ist. Deutschland, Niederlande und dann natürlich den Bundesliga-Alltag mit ein paar knackigen Partien. Was haben wir noch dabei?
Wir haben Titeltore, Temperament dabei, das heißt, wir gucken mal wieder in die Vergangenheit. Und von daher würde ich sagen, lass reingehen, oder?
Wir gehen direkt rein. Folge 23 der Couch Capitanos. Los geht's. So. Wir haben ja mehr oder weniger eine kleine Tradition und ich habe auch wieder eine Eröffnungsfrage für dich. Und zwar, eigentlich ist die vierte Staffel Succession ja die letzte, aber würdest du sagen, dass die These gar nicht mal so unwahrscheinlich ist oder gar nicht zu steil ist, dass ich sage, in Stuttgart wird gerade an der fünften Staffel Succession gearbeitet?
Das, oh wow, ich bin auf die Brücke gespannt. Das musst du mir erläutern.
Ja, in Stuttgart ist doch gerade Riesendrama mit den ganzen Vorständen und Porsche und Co.
Ja,
und der eine ist schon zurückgetreten. Porsche hat mehr oder weniger gefordert, dass sie den Aufsichtsratsvorsitz einfach bekommen. Der wurde ihnen wohl auch, weiß man nicht genau, ob der denen angeboten wurde, ob die den einfach gesagt haben, wir möchten den jetzt haben. Da ist auf jeden Fall irgendwie noch ein bisschen was im Argen.
Ja, also gut, dazu muss man dann vielleicht sagen, oder muss ich vielleicht sagen, in Stuttgart ist es ja schon fast Tradition, dass rund um die Funktionäre und alles, was im Hintergrund im Verein passiert, Diskussionen geführt werden, dass es da zu Streitigkeiten und ja, Machtspielchen kommt, gehört irgendwie zum Alltag. Von daher, ja, es könnte Potenzial und Material genug für eine fünfte Staffel Succession haben. Puh. Also das Jüngste, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass, glaube ich, auch Werle jetzt den Präsidenten verbal angegriffen hat. Das meine ich gerade gestern gelesen zu haben. Und das hat natürlich schon irgendwie auch was von einem Schmierentheater. Also ich weiß, wo du hin willst mit dem Vergleich.
Ja, irgendwie, ich verstehe es auch nicht ganz. Also natürlich die finanzielle Power, die solche Sponsoren und auch dann Partner mitbringen, ist natürlich geil, aber also Porsche und Mercedes irgendwie beide mit Anteilen im Verein, dass das irgendwie nicht gut gehen kann, das ist ja eigentlich relativ offensichtlich. Natürlich kann man es versuchen, weil die Region ist nun mal auch sehr stark, was das Wirtschaftliche angeht und deswegen ist Stuttgart ja auch immer eigentlich so ein schlafender Riese, was Uli Hoeneß ja damals auch schon immer gesagt hat, die eigentlichen Konkurrenten sind nicht Dortmund oder hast du nicht gesehen, sondern es sind eigentlich immer Stuttgart und Hamburg, weil die von der wirtschaftlichen Kraft und vom Vereinsumfeld eigentlich alles haben. Aber ja, die Vereine stehen sich seit 20 Jahren, gut, Stuttgart zwischendurch noch Meister geworden und auch der HSV hatte eine erfolgreiche Phase. Aber Konstanz war bei beiden Vereinen eigentlich immer das Thema, was es nicht gab. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass es jetzt eigentlich wieder von vorne losgeht, mitten in so eine sehr erfolgreiche Phase vom VfB Stuttgart. Kurz vor Abstieg, jetzt irgendwie eigentlich schon mit einem Bein in der Champions League und trotzdem kriegen die es nicht hin, das Vereinsumfeld ruhig zu halten, weil da wieder dann Machtkämpfe ausgetragen werden. Ja, finde ich einfach immer wieder erstaunlich, dass es so unprofessionell im Fußball zugeht und immer wieder ein paar Egos dafür sorgen, dass eigentlich nicht mal sukzessive was aufgebaut werden kann. Deswegen dachte ich, so als kleinen Dosenöffner für diese Folge werfe ich dieses Thema einfach mal in den Raum. Ich habe mich auch noch gar nicht zu sehr damit befasst, habe es nur jetzt gerade wieder gesehen, wieder ein neuer Artikel im Kicker. Und ja, kann man eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Aber was ich ganz spannend finde, du sprichst es gerade an, ist die Tatsache, dass rein sportlich gesehen offensichtlich nicht zu viel Schaden davon getragen wird. Denn das kriegen sie wie auch immer, ob es gewollt oder Zufall ist, ist reine Spekulation von unserer Seite aus, kriegen sie es gut hin, das irgendwie voneinander abzukapseln. Denn die lassen sich ja keineswegs davon beeindrucken, was da im Hintergrund passiert, wenn man denen auf dem Fußballplatz zuguckt, oder? Also da gibt es ja andere Beispiele.
Bisher und Vereine, nicht, das ist richtig.
Wo man ganz deutlich gespürt hat, ui, wenn es da in den Abteilungen des Vereins auf Funktionärsebene nicht funktioniert, dann spiegelt sich das auch irgendwann auf dem Platz wieder. Dann ist der ganze Verein ein einziger Haufen Chaos, aber das ist hier nicht der Fall.
Ja, bisher noch nicht. Bisher sieht das sehr souverän aus und vielleicht können sie das ja auch ganz gut trennen, dass das Sportliche eigentlich losgelöst ist von den Machtkämpfen, die ja hinter verschlossener Tür stattfinden. Aus den Medien können sie es auf jeden Fall noch nicht fernhalten und auch die Spieler werden ja durchaus Zugang zum Internet haben. Das heißt, sowas kann natürlich Schaden nehmen, vielleicht auch für die eine oder andere Vertragsverlängerung, wenn da immer so ein Hickhack ist und auf einmal sitzt da auch irgendwie dann ein neuer Vereinspräsident, der den Trainer doch gar nicht so gut findet. Das sieht man jetzt auch bei Alphonso Davies, der eigentlich schon sehr weit war bei den Bayern in den Vertragsverhandlungen, dann aber eben die ganze Chose mit Brazzo und Co. und Trainer und Co. war und auch jetzt noch nicht klar ist, wer Trainer ab Sommer wird. Und da kann ich das auch verstehen, dass der Spieler sagt: Moment mal, also ich bin jetzt irgendwie Anfang Mitte 20, das wird jetzt gerade ein sehr wichtiger Vertrag, den ich hier unterschreibe. Und dann möchte ich doch schon gerne wissen, wie der Verein ab Sommer aufgestellt ist, gerade auf der Trainerposition. Und da finde ich es auch ein bisschen affig von Eberl zu sagen, so ja, irgendwann muss man auch mal ja oder nein sagen. Ja, könnte der Spieler aber auch sagen, irgendwann muss man sich auch mal entscheiden, wie man diesen Verein richtig führen möchte, weil das letzte Jahr bei den Bayern war ziemlich von Chaos geprägt. Das passt irgendwie auch noch ganz gut so in diese Thematik und bin ich mal gespannt, ob das vielleicht dem VfB Stuttgart in der einen oder anderen Situation nochmal im Weg stehen kann, dass die Vereinsführung gerade wieder ein bisschen wackelt.
Ja. Also, wenn man es wie gesagt aufs Sportliche bezieht, dann tut es das noch nicht. Ist vielleicht auch eine schöne Überleitung zum Länderspiel. Da haben ja auch Stuttgarter wieder so ein wenig mitgewirkt. Hast du es gesehen? Deutschland gegen die Niederlande?
Ich konnte es leider nicht sehen. Ich war an dem Abend verhindert, aber habe mir die Highlights angeguckt und ja, Maxi Mittelstädt in Stuttgart, der stand auf jeden Fall im Mittelpunkt und das schon zweimal gleich innerhalb der ersten paar Minuten, in der ersten Elf, innerhalb der ersten 11 Minuten. Einmal einen sehr wilden Pass gespielt, der noch irgendwie zum 1-0 für die Niederländer führt. Und dann hat er sich aber gedacht, gut, ich habe aktuell relativ viel Selbstvertrauen, deswegen hält mich das eigentlich auch nicht davon ab, mal kurz einen Schuss unter die Latte zu nageln. Und dann stand es 1-1 und insgesamt war es dann ja auch wieder ein solider Auftritt. Aber ja, die Stuttgarter standen, oder zumindest die Personalie Mittelstädt stand in den ersten Minuten im Vordergrund.
Ja, ich musste wirklich lachen. Wir hatten ja in der letzten Folge wieder so ein bisschen Fußballgott auf Leihbasis gespielt und Mittelstädt spielt hier auch da eine Rolle von wegen 40 Millionen Transfer zu Newcastle. Als er diese Bude rausgehauen hat, habe ich so gedacht, ah, we're getting there.
Ja.
Wir nähern uns den 40 Millionen.
Mit sowas spielt man sich auf jeden Fall in den Vordergrund, auch auf der Insel.
Hat er super gemacht. Insgesamt fand ich, war es ein weniger spektakuläres Spiel als gegen Frankreich. Es hat auch weniger Tempo gehabt auf beiden Seiten. Man hat den Holländern angemerkt im Vergleich zu den Franzosen, dass sie interessiert daran waren, ein seriöses Spiel abzuliefern. Also das war jetzt keine laxe Einstellung. Aber, und du hattest das ja auch so ein bisschen, ja, prognostiziert, also die Holländer sind in einer Findungsphase und es scheint auch nicht ganz so einfach zu sein, wer spielt und wer nicht, wenn ich mir angucke, dass ein Xabi beispielsweise auf der Bank sitzt und nicht wirklich gesehen wird. Da darf ich mir schon die Frage stellen, okay, sind die wirklich bereit für ein Turnier? Beziehungsweise sind sie überhaupt bereit für den nächsten Schritt, sagen wir es mal so. Aber gut, auf uns geschaut, muss man sagen, war das wieder in Ordnung. Das hat gut angeknüpft an das, was wir da gegen Frankreich gezeigt haben, ohne jetzt Glanz und Gloria zu versprühen, fand ich das eine vernünftige Leistung und am Ende des Tages dann auch einen verdienten Sieg, der einfach Selbstvertrauen geben sollte. Das hoffe ich. Das ist so das größte Takeaway aus diesem Sieg, neben der Tatsache, dass, oder ja, auch neben der Tatsache, dass dieselbe Startelf auf dem Platz stand, war das so das größte Takeaway für mich. Wie schätzt du, auch wenn du es jetzt nicht 90 Minuten gesehen hast, wie schätzt du Ergebnis und Leistung und Entwicklung ein?
Das erste Wort finde ich eigentlich das Wichtigste, das sind die beiden Ergebnisse aus diesen Spielen, weil dass wir phasenweise immer auch guten Fußball gespielt haben, also dass das Team gute Leistungen gezeigt hat über Phasen, das stand ja nie zur Debatte, aber es haben halt immer die Ergebnisse gefehlt und dann auch kam ja dann auch diese totale Unsicherheit, was man dann spätestens gegen Österreich und die Türkei gesehen hat, dass die Mannschaft auf dem Platz einfach nicht mehr ja, wirklich überzeugt war von dem, was dann auch irgendwie im Einklang mit dem Trainer da stattfinden sollte. Und deswegen dieser Neustart, würde ich sagen, unter Nagelsmann, der war ja jetzt auch nicht perfekt, aber ich würde sagen, jetzt hat man so ein ganz guten Modus gefunden. Jetzt kommen auch langsam die Ergebnisse. Und dann finde ich es auch total richtig, was der Nagelsmann im Nachgang dann gesagt hat. Wenn man diese beiden Spiele jetzt betrachtet und sich niemand groß verletzen wird, dann werden wir vor der EM auch nicht nochmal überraschend auf 5 bis 6 Positionen wechseln, sondern eher auf 1 bis 2. Und das hatten wir uns ja auch ein bisschen gefragt. Ja, wie testet er jetzt erstmal ein bisschen oder wie ist sein Vorhaben, was die Kadergestaltung angeht? Und das hat er ja mehr oder weniger jetzt beantwortet. Wenn da jetzt niemand groß ausfällt oder was weiß ich macht, dann haben wir da grundsätzlich schon den Stamm der Mannschaft, haben wir da. Dass ein Spieler wie Goretzka jetzt mit einer guten Leistung noch reinrücken kann als Spieler 15 oder 16 und ob der nun mitkommt oder ein Pascal Groß oder jemand anders im Zentrum, dann muss dafür zu Hause bleiben, das ist ja völlig okay. Aber ich glaube, seine Stammelf oder seine Wunschelf, die hat er zu 80-90% hat er die gefunden.
Ja, also ich glaube, die Aussage bezog sich vor allen Dingen auf die Nummer 1. Also Neuer spielte ja aus Gründen nicht. Da kann ich mir vorstellen, dass er da nochmal einen Wechsel in Betracht zieht, mit Hinblick aufs Turnier. Und ansonsten würde es mir schon fast schwer fallen, wen er noch gemeint haben könnte, wenn er von 2, maximal 3 Spielern spricht.
Angeblich wackelt ja auch Gündogan und das kann ich zum Teil auch verstehen, also das habe ich gelesen, ich weiß nicht, was da dran ist, also es ist dann immer aus dem Umfeld des DFB heißt es, bla bla bla, da ist noch viel Spekulation, weil jetzt ist die Nationalmannschaft auf einmal ja auch wieder interessant und zwar nicht nur in die eine Richtung, dass sie einfach jedes Spiel verlieren, sondern auch wieder in die andere Richtung, sind wir jetzt eigentlich schon wieder Geheimfavorit für den Titel, das geht ja immer sehr, sehr schnell, da sind wir ja auch ganz gut dabei, einfach ich bin komplett angezündet, ich habe richtig Bock auf das Turnier jetzt. Katar war einfach für mich eine absolute Nullnummer. Habe ich mir, glaube ich, in einer Halbzeit habe ich mir angeguckt. Das Finale habe ich so reingeseppt in der Verlängerung. Und normalerweise gucke ich bei den großen Turnieren wirklich jede einzelne Minute, die ich gucken kann. Und deswegen jetzt habe ich wieder richtig Bock. Und ja, da heißt es halt, dass Gündogan eventuell auch wackelt. Es ist natürlich auch eine ungewohnte Position für ihn so weit vorne. Das spielt er nicht immer. Aber grundsätzlich ist das dann auch eher so, das sind dann Nuancen, das sind dann Luxusprobleme, weil wenn wir auf den Außen noch Gnabry und Sané auch wieder fit und in Form haben, ob dann Musiala auf der 10 oder auf den Außen spielt, ist dann auch egal. So, also ja. Wirtz und Musiala stehen auf dem Platz und ob dann Gündogan, Gnabry oder Sané noch das ergänzen, dann haben wir auf jeden Fall eine Weltklasse-Dreierreihe da vorne, inklusive oder dann eigentlich eine Vierer-Offensive zusammen mit Havertz. Dann mache ich mir da keine Sorgen. Das ist dann, wie gesagt, das sind dann noch Nuancen und da kann man ja auch je nach Spielsituation auch reagieren. Aber dann kann ich mir auch vorstellen, dass ein Gündogan vielleicht wackelt, weil was er ja auch nicht etabliert hat, was ja rein nominell wahrscheinlich die beste Doppelsechs wäre, ist Gündogan und Kroos. Das ist sehr wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung, weil er sagt, okay, ich möchte hinten einen stabileren Anker haben, so wie ein Robert Andrich, der eben sich eher um seine Defensivrolle kümmert und trotzdem aber ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Den sehe ich fast schon gesetzt, ehrlich gesagt. Also nach den beiden Leistungen und eigentlich genau dieses Puzzleteilchen im Mittelfeld, was ein bisschen gefehlt hat, weil ja, Kimmich, Goretzka, das hat nicht richtig funktioniert, Gündogan, Kimmich, das war alles irgendwie ein Stück weit immer zu offensiv und jetzt so mit Andrich Kroos könnte er so genau dieses kleine Mosaiksteinchen im Zentrum da gefunden haben. Auch gegen die Niederlande Andrich wieder einen soliden Auftritt hingelegt.
Das klingt alles sehr verheißungsvoll, wenn man die so zuhört. Also dein Wort in Gottes Gehörgang, dass es dann auch so gut läuft, wie du es dir erhoffst. Und dann Vorrunden aus, ja. Aber apropos Gott, dein Wort in Gottes Gehörgang, ich weiß nicht, ob du es mitbekommst, aber hier im Hintergrund, die Osterglocken werden sowas von hart.
Ich höre es nicht.
Hart gespielt.
Ich höre es nicht.
Das passt perfekt. Das ist wie so eine Lutz spricht Göttliches aus über die Nationalmannschaft und im Hintergrund wird Ostern gefeiert. Schön. Ja. Lass uns das Beste hoffen. Jetzt kommen ja noch mal 1-2 Spiele, in denen wird dann wohl endgültig die Startelf, wenn keine Verletzungen mehr passieren, zu sehen sein. Ich bin sehr gespannt
drauf. In 2 Monaten geht's los,
ey. Ja, eben. Also es ist jetzt ja nicht mehr so, als reden wir hier davon, ein halbes Jahr von einem Turnier entfernt zu sein. Wir haben jetzt in der Bundesliga noch eine Handvoll Spiele. Da geht's auf die Zielgerade und dann ist auch nicht mehr lange, bis es losgeht. Und ich schließe mich der langsam wachsenden Vorfreude an, bin aber noch nicht komplett euphorisiert. Also gucken wir mal. Schön. Wie war die Fußballwoche sonst so für dich? Was hast du erlebt?
Gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Dadurch, dass ja die Tage vor allem von der Länderspielwoche geprägt waren. Gut, jetzt am Wochenende war natürlich wieder Bundesliga, habe ich mich drauf gefreut. Wir haben es ja anfänglich schon gesagt, wir nehmen am Sonntag auf. Das heißt, wir haben drei Spiele, die haben wir noch gar nicht gesehen. Morgen haben wir leider keine Zeit aufzunehmen. Deswegen fehlen uns noch die Sonntagsspiele, die ja, wo wir drei Spiele haben, weil an Karfreitag nicht gespielt wurde. Aber ansonsten war es relativ ruhig, würde ich sagen. Und auf alles Weitere gehen wir später darauf ein. Das heißt, ich habe gar nicht viel mehr Themen, außer eben das Länderspiel und die Sache in Stuttgart. Das fand ich noch irgendwie ganz spannend. Hast du noch was Berichtenswertes? Weil sonst können wir natürlich auch schon smooth überleiten zu unserer Rubrik heute.
Doch, ich war gestern in der Regionalliga unterwegs mit mit meinem Trauzeugen, der hat mich eingeladen sozusagen. Wir sind nach Aachen gefahren auf den Tivoli und haben uns den Spitzenreiter der Regionalliga West, in dem Fall die Alemannia Aachen, gegen Fortuna Köln angeguckt. Tabellendritter, also eigentlich ein Spitzenspiel. Und das war super geil, muss ich sagen. Also ich war schon einige
Mal. Volle Hütte, oder?
Ja, 29.500 in der Regionalliga.
Das ist stark, ey, das ist richtig stark.
Das ist echt krass. Ich war schon einige Male auf dem alten Tivoli, seinerzeit dann meistens mit dem FC auswärts, auch mal so auf ein Heimspiel. Aber das neue, in Anführungsstrichen neue Stadion, habe ich noch nicht gesehen. Die haben das ja 2009, 2010, glaube ich, eröffnet. Und da war ich noch nicht. Das ist echt Schmuck geworden, das ist richtig cool und die Atmosphäre, also rein von der Atmosphäre her, ist das Bundesliga. Das kann man einfach so sagen. Da gibt es Mannschaften, keine Ahnung, Heidenheim, Hoffenheim, Wolfsburg, die müssen erstmal 30.000 irgendwie da reinpacken. Ja? Das ist schon ziemlich cool gewesen. Fußballerisch natürlich merkst du da die paar Klassen Unterschied. Das Spiel geht dann am Ende für Alemannia gewonnen, 1-0 aus. Platz war jetzt auch nicht grandios, aber es hat Spaß gemacht. Das ganze Erlebnis irgendwie hat richtig Bock gemacht.
Die haben, ich habe hier eine kleine Liste, Zuschauerschnitt in der dritten Liga, in der Regionalliga. Mhm. Aachen hat einen Schnitt von 17.000 in der Regionalliga. Mhm. Zweiter ist Oberhausen. Was meinst du, wie viel haben die im Schnitt?
Im Schnitt 3.500.
Ja, 3.100, das heißt Aachen hat mit den 17.000 so ein Zuschauerschnitt wie sonst Platz 2 bis, warte, ich überschlag mal kurz, 3, 6, 8,5, 10,5, ja, eigentlich mehr oder weniger wie die gesamte Liga. Also Aachen macht jedes Wochenende bei Heimspiel so viel, das Stadion so voll, wie eigentlich den komplette Rest der Liga nicht. Also FC Schalke 04, 2, die haben 385, gut, ist eine zweite Mannschaft. Aber es kommen insgesamt nur 5 Clubs plus Aachen, also 6 Clubs insgesamt, über einen Zuschauerschnitt von 1.000.
Ja, und das musst
heißt,
du.
Das ist schon komplett krank in der dritten Liga. Jetzt sage ich es schon wieder. In der Regionalliga ist es schon komplett Wahnsinn.
Ja, und jetzt musst du dir eigentlich den Spaß machen und das mal ligaübergreifend vergleichen. Also von wegen, welche Bundesligisten schaffen das denn da ranzukommen oder sind sogar schlechter aufgestellt, was den Zuschauerschnitt angeht. Keine Ahnung, wir kommen auch im Rahmen dieser Folge nochmal auf einen Aachener zu sprechen, im Rahmen von Titel Tore Temperamente, aber ich muss schon sagen, ich würde mich freuen, wenn sie jetzt den Aufstieg dann auch besiegeln, das sieht gut aus und ich würde mich freuen, wenn sie dann in der dritten Liga auch irgendwie sich etablieren können, vielleicht irgendwann mal in den nächsten 5 Jahren sogar Richtung zweite Liga spinksen können. Die Infrastruktur ist da, sie haben sich finanziell irgendwie auch wieder berappelt. Die Mannschaft, das macht zumindest den Anschein, bringt genug Potenzial mit, um vielleicht auch in der nächsten Saison nochmal ein, zwei gute Transfers zu tätigen zu können. Also das war einfach ein cooles Erlebnis und wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich zu Alemannia gefahren bin.
Ja, sehr schön. Ich habe gerade nochmal geguckt, in der dritten Liga wären sie mit dem Zuschauerschnitt auch auf Platz 2.
Ja, siehst du.
Und die sind halt jetzt noch in der Regionalliga und wenn die erstmal wieder im Profibereich sind, dann wird der Schnitt ja auch nochmal nach oben gehen. Das heißt, die werden sehr wahrscheinlich irgendwie den besten Schnitt in der dritten Liga haben, weil es sieht ja wirklich sehr gut aus. Die haben jetzt wie viel Punkte Vorsprung? 13 Punkte Vorsprung auf dem zweiten, 12 Punkte. Mann, ich gucke nochmal kurz
die Tabelle. 11 Punkte müssen es, glaube ich,
11 sein. Punkte, ja, auf Platz 2. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Das ist ja fast Bundesliga-Verhältnisse, Leverkusen zu Bayern, da kommen wir später noch drauf. Ja, aber würde mich auch freuen. Aachen einfach auch ein guter Verein. Und auch in der Region, da so Südwest, da gibt es natürlich viele Vereine, aber irgendwie ist es auch geil, wenn man da wieder so viele Vereine nah beieinander hat. Da ist man ja wirklich gesegnet im Westen, Südwesten. Aachen gehört für mich auf jeden Fall Minimum in die zweite Liga. Würde mich auch freuen.
Ich habe noch eine kurze Anekdote dazu und dann machen wir weiter. Ich habe mich gefragt, warum die Aachen oder was für die Aachener so die größte Rivalität ist. Und es sind regional gesehen Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach. Bei den Gladbachern vor allen Dingen deshalb, weil die wohl mal eine Dekade lang alle guten Spieler von Aachen immer abgezockt haben. Da ist die Rivalität dann entstanden. Und dann ist der größte Rivale aber Köln, also der erste FC Köln. Und das hat Historie, denn Franz Kremer, seinerzeit Präsident des ersten FC Kölns, hat, als die Bundesliga gegründet wurde, im Prinzip war er ein personifizierter Interessenskonflikt, denn er hat als einer der abstimmenden Präsidenten gegen die Aufnahme von Alemannia Aachen als 18. Gründungsmitglied oder weiß ich nicht wie viel, das Gründungsmitglied gestimmt. Man unterstellt von Aachener Seite aus, dass er einfach den Verein in der Nachbarschaft klein halten wollte. Und das Pikante war halt, dass er in der Funktion des Präsidenten des 1. FC Köln abgestimmt hat gegen Aachen und für Köln logischerweise, beziehungsweise für andere Wettbewerber, die nicht in der Region sind. Und die Aachener fühlen sich dadurch ein bisschen betrogen und ihnen wurde ihrer Meinung nach dadurch das Recht auf Gründungsmitgliedschaft in der Bundesliga genommen. Wer weiß, was aus dem Verein geworden wäre, wenn das alles nicht passiert wäre. Aber deswegen ist da eine große Antipathie gegen Köln.
Das hat ja dann noch einen viel fadereren Beigeschmack, dass der FC Köln auch noch die erste Bundesligameisterschaft für sich entschieden hat. Also eigentlich
aber das war ja sportlich,
wäre das natürlich Alter, Alemannia Aachen gewesen. Also machen wir uns nichts vor. Eigentlich, wir streichen das aus den Geschichtsbüchern, der erste FC Köln ist nicht der erste Bundesligameister, sondern Alemannia Aachen. So, jetzt ist es offiziell.
Ja, genau. So, gehen wir rüber. Beziehungsweise, was machen wir eigentlich jetzt als erstes? Wir gehen rüber in die Rubrik, oder?
Ja, lass uns erstmal in die Rubrik. Da haben wir heute nicht so viel ganz Neues, aber trotzdem, ich habe ein paar Sachen rausgesucht, sodass wir wenigstens über ein, zwei Leute nochmal sprechen können. Jetzt kommt nämlich die Rubrik Titel, Tore, Temperamente. Wir gehen in die Vergangenheit und reden über den Fußballer des Monats von vor 20 Jahren, also April 2004. Oder auch 2004 gesagt, weil 2004 sagt kein Mensch.
204 nach Christi.
Ja, so ist es. Genau. Hier kommt auf jeden Fall erstmal der Einspieler für euch. Titel, Tore, Temperamente. Genau. Es geht um den Monat April 2004. Und da haben wir auch wieder drei Spieler, die von den Kapitänen gewählt wurden zu den Spielern des Monats. Und wir haben tatsächlich schon zwei Spieler besprochen. Und zwar ist wieder auf Platz 3 gelandet Dimitar Berbatov. Den hatten wir genau letzten Monat, da war nämlich auch schon auf Platz 3. Und Platz 1 ist Lukas Podolski gewesen. Über den haben wir auch schon gesprochen. Der war nämlich auch im Dezember 2003, war der auch schon Spieler des Monats. Aber auf Platz 2 haben wir einen Neuling in dieser Rubrik und es ist der Lutscher.
Tofri.
Es ist Thorsten Frings, Spitzname der Lutscher. Vielleicht
geht schon gut los.
Ja, ist das dein Spitzname, oder?
Ja, ich lieb's, aber ich hab's natürlich, aber es ist.
Wann haben wir aufgehört, solchen Spielern solche Spitznamen zu geben? Ich habe das Gefühl, es ist deutlich weniger geworden, ne? Also so 90er, 2000er, da gab es noch viel mehr solche Spitznamen. Heutzutage nennen wir einen Bundesligaspieler, es wird bestimmt irgendwie, wird uns was einfallen, aber es gibt nicht so wie früher, die mehrere Spieler, die so einen Namen haben, noch so einen Spitznamen, oder?
Nee, also tatsächlich müsste ich jetzt auch überlegen, spontan fällt mir in der Kategorie, weil wir reden ja jetzt hier auch nicht irgendwie.
Musiala.
Bambi.
Ja, okay. Aber auch nicht so etabliert. Also das sagt man so, und er hat ja jetzt letztens auch selber gesagt, ich bin jetzt kein Bambi mehr, ich bin älter geworden, bla bla bla. Aber so richtig dass sich die festgesetzt haben über mehrere Jahre, das habe ich das Gefühl, das ist deutlich weniger geworden. Aber das ist ja auch so ein bisschen diese kultige, bisschen schrammelige Fußballzeit, 90er, die sind ja eigentlich mit den 2000ern ist das ja eigentlich deutlich weniger geworden. Also das hat alles durchprofessionalisiert und kapitalisiert. Nichtsdestotrotz sprechen wir heute über Thorsten Frings. Wollen wir kurz auf Lukas Podolski eingehen, wie er es dann in dem Fußballmonat geschafft hat, Fußballer des Monats zu werden, weil ich das dann nochmal spannend finde, was für Aufstellung und ja, auf jeden Fall hat er 3 Tore gemacht, beziehungsweise eigentlich waren es nur 2, das eine ist dann schon im Mai, ich weiß nicht genau von wann bis wann dann die Abstimmung gibt, aber nee, 3 Tore hat er gemacht, 3., 4. gegen Frankfurt, dann hat er gegen Bochum getroffen und gegen den HSV getroffen, das hat alles nichts gebracht, weil bis auf das Spiel gegen Frankfurt wurden alle Spiele im April verloren vom FC Köln und dadurch, dass du natürlich Köln-Fan bist und ich HSV-Fan, habe ich mir einfach mal die Aufstellung angeguckt vom Hamburger Sportverein gegen den 1. FC Köln am 24.04., 30. Spieltag 2004. Und Junge, ey, da lese ich Namen, das ist wirklich abenteuerlich. Unter anderem so Spieler wie Scherz.
Ui Falushi.
Scherz, Ui Falushi, Madavikia, Romeo Barbares und auch bei euch irgendwie ein Wessels im Tor. So das absolute Torwarttalent von den Bayern. Albert Streit wird noch eingewechselt, Christian Springer, also das wirklich, das nur nochmal ein kleiner Ausflug in diese Zeit, einfach nochmal ein bisschen Name-Dropping betrieben. Und dann können wir eigentlich auch schon zum Lutscher übergehen, weil ich liebe einfach diese Namen. Das sind viele bei mir im Gedächtnis schon verschwunden und deswegen gucke ich mir gerne mal solche Aufstellungen an, um einfach mich mal wieder für kurze Zeit zurückzuversetzen.
Ja, ich bitte dich, bei euch wurde Cardoso eingewechselt. Wie geil ist das denn?
Rodolfo Esteban, Junge, das ist der Geilste. Der kann immer noch kein richtig Deutsch. Der lebt seit 25 Jahren, glaube ich, in Deutschland. Und immer, wenn man den irgendwie mal in einem Interview sieht oder so, das ist doch immer noch nicht so richtig, sitzt es noch nicht, finde ich. Aber ist auch sehr charmant, sein Akzent, wenn er spricht. Einfach ein guter Typ. Und war, glaube ich, mal fast Torschützenkönig bei Freiburg. Der hat mal eine Saison gehabt, da hat er irgendwie 18 Buden gemacht und wäre fast Torschützenkönig geworden.
Und sag mal, ist der, wer auch bei euch eingewechselt wurde, ich weiß nicht, ob du dich an ihn erinnerst, ist Klepp, aber
Václav Klepp ist der Bruder.
Ist der, weil ich sehe gerade das Bild und ich denke mir so, Die müssen doch verwandt sein, Alter.
Es ist der Bruder, der HSV hat sich gedacht, okay, ein Klepp, der ist gut, wir versuchen es mal mit dem nicht ganz so guten Bruder. Ja, so typisch HSV irgendwie auch.
Geil.
Aber gut, lass uns zu Thorsten Frings übergehen. Erste Frage an dich. Bei welchem Verein würdest du den denn zu dieser Zeit verordnen?
Du meinst jetzt, als er dann auch gewählt wurde, 2004?
Ja, wo hat er 2004 gespielt?
Er war bei Bremen, Dortmund, Bayern, wieder Bremen. Aber wann war er? Er war nur ein Jahr bei den Bayern, weil er gar keinen Bock auf die Nummer hatte. Er war 2 Jahre bei den Dortmundern. Also er war entweder bei Bremen oder bei Dortmund, würde ich sagen.
Jo, er war bei Dortmund.
Mhm.
Ist sogar auch die erste Halbserie fast komplett ausgefallen mit dem Kreuzbandriss, ist dann aber sehr stark im Frühjahr zurückgekommen und auch da habe ich mir natürlich den Zeitraum angeguckt, wann die gekickt haben und er hat einfach, ja, war jetzt nie der offensivste Spieler, hat aber innerhalb des Monats April 4 Scorerpunkte gezogen, unter anderem ein Spiel mit 3 Scorerpunkten gegen Bochum und ja, insgesamt 3 Tore, 2 Scorer, 5. Das eine war noch Ende März, aber trotzdem eine sehr gute Zeit, guter Zeitabschnitt für Thorsten Frings nach Verletzung. Und ja, würde ich sagen, zu Recht auf den ersten Platz in diesem Monat gewählt. Aber ja, du hast es gerade schon gesagt, der ist ein bisschen rumgekommen in der Bundesliga. Witzigerweise, wenn ich an Thorsten Frings denke, denke ich immer ich denke am wenigsten an seine Zeit in Dortmund. Ich weiß gar nicht warum, obwohl er ja sogar nur ein Jahr, wie du schon gesagt hast, bei den Bayern war. Aber am wenigsten verbinde ich den mit Dortmund. Vielleicht auch, weil er relativ lang verletzt war und auch nicht die beste Zeit in Dortmund hatte. Vielleicht liegt es daran.
Was interessant ist, weil ich habe auch nochmal alte Interviews gelesen und er beschreibt ja die Zeit in Dortmund eigentlich als eine schöne und wollte seiner eigenen Aussage nach auch nicht von Dortmund zu Bayern wechseln, aber er hat dann irgendwie einen Anruf bekommen und da hieß es sinngemäß, ey Thorsten, die Bayern haben Interesse an dir und wir haben großes Interesse, dass du gehst, einfach weil du bringst Kohle und wir kriegen die Lizenz womöglich nicht und wir müssen Spieler verkaufen und du bist im Moment hier einfach ein Asset, was Kohle bringt. Und dann haben sie ihm letzten Endes so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und er beschrieb das auch in einem Interview als Zwiespalt, weil er wollte überhaupt nicht weg aus Dortmund und schon gar nicht zu den Bayern. Da hatte er kein Interesse dran und dachte dann aber, okay, ich kann dem Verein am besten helfen, indem ich mich transferieren lasse, damit die Lizenz eben erhalten wird. Das finde ich schon mal einen krassen Move, dass er das dann irgendwie auch gemacht hat. Und über seine Zeit bei Dortmund, also sagte er, er hat da eigentlich auch mit Sammer seinerzeit einen harten und unkonventionellen Trainer. Er beschreibt Sammer für die damalige Zeit als sehr weit voraus, der schon früh die Wissenschaft in den Fußball einbezogen hat und unkonventionelle Ideen und Trainingsmethoden hatten. Eine Anekdote, die er erzählt, ist, dass er an den freien Tagen häufiger von Sammer angerufen wurde und da hieß es dann, komm bitte zum Trainingszentrum. Ja, aber Trainer, ich habe doch heute frei. Komm, mein Bauchgefühl sagt mir, es tut deinem Körper gut, wenn du jetzt zum Trainingszentrum kommst. Und dann hat er irgendwie den 20 Minuten laufen lassen, einfach ein bisschen joggen. Und dann hat Sammer gesagt, so, jetzt könnt ihr wieder nach Hause fahren.
Okay. Eingebung.
Er fragt sich bis heute, also Thorsten Frings fragt sich bis heute, was genau Sammer damit bezwecken wollte. Die Moral der Geschichte ist, dass er sein Handy an den freien Tagen immer ausgeschaltet hat von da an.
Ja, hätte ich dann, glaube ich, als Konsequenz auch gemacht. Immerhin, seine Station bei den Bayern hat ihm seine einzige deutsche Meisterschaft eingebracht. Pokalsieg auch noch on top. Mit Bremen hat er auch zweimal den Pokal gewonnen und insgesamt wahrscheinlich auch seine beste Zeit in der zweiten Amtszeit bei Bremen. Da war wirklich eine feste Säule dieses Teams. Hat nochmal Abstecher nach Kanada auch gemacht. Das hatte ich auch so nicht mehr auf dem Schirm. Toronto, hat sogar immer mit dem Toronto FC noch den kanadischen Pokal gewonnen. Und woran ich auch immer denke, wenn ich den Namen Thorsten Frings höre, ist, dass ich weiß, was das zwischenzeitlich 3-2 oder 4-2 gegen Costa Rica bei der WM 2006, wo einfach so ein Freistoß einfach mal quergelegt wurde und der den da aus 30 Metern rein nagelt. Das war ja auch so der Kickstart für das Sommermärchen, zusammen natürlich auch mit dem Tor von Lahm. Die beiden Klose-Dinger, war das zwei? Ich glaube, zwei Tore von Klose. Die hat man natürlich auch irgendwie noch im Kopf, aber diese beiden Schüsse, das war schon so ein richtiges, so, okay, jetzt geht das Turnier los und Deutschland ist direkt am Start. Das habe ich auch immer noch sehr präsent, wie er den da reindonnert.
Ja, was interessant ist, diese Ambivalenz, ne? Also du sagst es richtig, die Zeit bei den Bayern war in Bezug auf Titel die erfolgreichste in seiner Karriere, aber auch hierzu sagt er, er hat die Zeit nicht genossen. In Dortmund hatte er richtig Spaß zum Training zu fahren, hat sich gefreut auf die Einheiten. Und in Bayern hat er häufig gedacht, boah nee, morgen ist schon wieder Training und wann ist der nächste freie Tag und ich habe keine Lust. Was auch ganz, ganz eindeutig daran gelegen haben muss, dass die zwischenmenschliche Beziehung zu Felix Magath, dem damaligen Trainer, einfach nicht vorhanden war und das längst
komisch.
Nicht so komisch, ja. Längst nicht so harmonisch oder gut gepasst hat, wie eben mit Matthias Sammer in Dortmund oder dann auch mit Schaaf in Bremen später.
Ja, trotzdem hat er 29 Spiele gemacht in der Bayern-Saison. Gehört also auf jeden Fall zum Stammpersonal. Und dann bei Bremen, also insgesamt, man sieht es ja auch schon in der Aufteilung seiner Spiele. Der hat 450 Spiele knapp für Bremen gemacht, 63 für Dortmund, 45 für die Bayern und 58 für Alemannia Aachen. Lassen wir die Station in Toronto mal jetzt außen vor. Das ist jetzt nicht so wirklich der Wettbewerb, der uns da interessiert. Aber ja, 450 Spiele für Bremen, das ist schon nicht ganz ohne. Insgesamt auch über 400 Bundesligaspiele. Und da ist er in einem sehr elitären Club, weil Spieler mit mehr als 400 Bundesligaspielen, da gibt es nicht so ganz viele.
Hast du da gerade irgendwie noch also zwei, drei im Vergleich auf Halde?
Ich habe hier gerade einfach Wikipedia eingehackt. Also es gibt auf jeden Fall nur 71 Spieler mit 400 oder mehr Spielen. Und das sind halt alles wirklich Spieler, die logischerweise über einen sehr langen Zeitraum präsent waren. Das sind hier aus der neueren Zeit Kiesling, der ist weiter unten. Das sind Gonzalo Castro, der auch viele Spiele gemacht hat. Frank Rost, also Torhüter natürlich, viele dabei. Christian Gentner, Möller, Mats Hummels hat auch schon über 400. Oliver Baumann war jetzt auch gerade, der hatte sein 450. sogar schon gemacht. Lothar Matthäus, Thomas Müller, Wörns, Olli Reck, Pizarro, Manuel Neuer, Klaus Fischer, Oliver Kahn, also das sind wirklich, in ihren Vereinen sind das eigentlich Legenden, und ich würde sogar auch sagen, dass Thorsten Frings bei Bremen vielleicht noch nicht, aber so über die Jahre könnte der auch gut zur Legende in Bremen werden, dadurch, dass er einfach sehr viel Zeit und sehr viele Spiele für diesen Verein gemacht hat.
Ja, ja. Es ist, könntest du sagen, was Thorsten Frings für Musik hört?
Das kommt gerade sehr random. Reggaeton. Nee.
Er hört tatsächlich gerne Heavy Metal. Und er hat in einem Interview, hat er
schon mal sympathisch. Gefragt
von, ja. Und auch, also er sagte Heavy Metal, und aber auch so 70er, 80er hört er auch. Und er ist irgendwie in einem Interview gefragt worden, was er, wenn er Auto fährt, was da so läuft. Und da hat er halt gesagt, das kommt auch darauf an, mit wem er fährt, aber er ist ja viel mit seiner Familie unterwegs, und da wird erst Heavy Metal gehört, dann Feuerwehrmann Sam und dann ein Elektrosong von seiner Frau.
Ja, stark. Aber bei Heavy Metal, da gibt es doch auch diese eine Kinderband, die Heavy Metal für Kinder macht.
Ja, die kenne ich nicht.
Ja, sie sind so in Dino-Kostümen und die machen Heavy Metal für Kinder. Ja.
Okay. Ja, die kenne ich nicht. Aber ja, das habe ich gelesen im Zuge dieser ganzen Geschichte um seine Autoposse. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir shiften jetzt so ein bisschen in die Karriere nach der Karriere, denn er hat sich ja auch als Trainer versucht, einen Namen zu machen. War bei Darmstadt, glaube ich, Trainer, und dann auch beim SV Meppen. Und im Emsland gab es irgendwie mal so Geschichten, dass der angeblich mit einem Ferrari vorgefahren sein soll zu seiner Vorstellung als Trainer, oder was sich nachher als falsch entpuppte. Aber diese Geschichte hängt dem total nach und wird auch häufig in Verbindung gebracht mit einer anderen Autogeschichte rund um Thorsten Frings. Er ist nämlich mal mit einem Hammer irgendwie vorgefahren, und da haben natürlich alle gedacht, jetzt dreht er völlig ab. Da sagt er zu, dass das wohl nur ein Leihwagen war.
Die hatten keinen anderen mehr, oder was?
Ja. Da habe ich mir gefragt, also wenn ich mir einen Leihwagen hole bei Sixt oder so, dann fahre ich da mit einem Corsa vom Hof. Aber ich wusste nicht, dass man einen Hammer überhaupt als Leihwagen kriegen kann. Ja. Oder es gibt irgendwie nochmal so elitäre VIP-Leihwagenfirmen, von
vielleicht,
denen ich nichts weiß.
Also bei Freenow habe ich den jetzt auch noch nicht im Sortiment gesehen, neben den ganzen Polos und was weiß ich, so Renault Zoe habe ich jetzt noch nicht den Hammer 2 in Knallgelb da irgendwie fahren sehen, aber gut, das ist auch alles vor Carsharing gewesen, aber ja, Thorsten Frings.
Aber weißt du, was ich herrlich finde, und das ist so ein bisschen, vielleicht schlagen wir da den Bogen, das ist so ein bisschen das, was du vorhin sagtest, dass auch diese, wann haben wir aufgehört, Spielern solche Spitznamen zu geben? Thorsten Frings, und das zeigt sich auch in diesen ganzen Interviews, wenn es um solche Themen geht, der war ja sich nie zu schade, auch einfach mal geradeaus zu sein und auch Sprüche zu bringen, aber auch einfach Dinge ganz nackt und ehrlich anzusprechen. Und der hat auch den Journalisten, der ihm da wieder auf diese Autogeschichten angesprochen hat, ey, muss das jetzt wirklich sein? Kommen Sie jetzt wieder mit der Scheiße an nach 10 Jahren? Und ja, das ist halt herrlich, ehrlich, muss ich sagen. Und das ist ein bisschen verloren gegangen im Fußball, ne?
Ja, das ist halt alles noch die Zeit vor Medientraining und ja, Jugendakademien, wo man das eigentlich schon direkt alles mitbekommt, mitgegeben bekommt, wie man Interviews führt und so. Das ist alles noch davor, ne? Also wann ist der Profi geworden? Ende der 90er, Mitte der 90er ist der Profi geworden. Da gab es noch nicht diese Aufmerksamkeit für die Bundesliga. Da waren die Stadien halb leer, und der große Knall kam eigentlich erst so 5-6 Jahre später, Anfang der 2000er, als das alles so groß geworden ist. Und aus dieser Zeit stammen ja auch gefühlt alle legendären Interviews, zumindest die, an die ich mich noch erinnern kann, sind halt aus den 90ern und spätestens noch Anfang 2000er, und ab dann, ja, da kam halt irgendwann so die Thomas-Müller-Fraktion ab Ende der Nullerjahre. Und dann wurde das halt weniger, ne? Also die waren halt alle deutlich besser geschult, was sowas angeht, und haben sich die ganz großen Fauxpas nicht mehr erlaubt. Ist einerseits schade, andererseits aber auch ganz gut für die Jungs, glaube ich, dass die halt nicht dann so durch den Kakao gezogen werden von irgendwelchen großen Boulevardblättern à la Mario Basler und Stefan Effenberg. Das ist dann für die Jungs auch schon ein bisschen besser, glaube ich.
Sag mal, auf die Nationalmannschaft bezogen. Mich würde mal interessieren, wie du Thorsten Frings aus so wahrgenommen hast. Klar, wir haben gerade schon über sein Tor gesprochen, aber so seine Rolle. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl bei Thorsten Frings, das war der perfekte Nebenmann, den du irgendwie im Mittelfeld brauchst, der nicht unbedingt in die erste Reihe muss, aber der sich für nichts zu schade ist und dir so ein richtig treuer Gefährte, der dir den Rücken frei hält und einfach klug ist, was so Spiel, Spielfeldanalyse, Bewegung, freie Räume etc. angeht, dass er da einfach immer ein Auge für hatte. Und trotzdem so unerwartete Momente hat einfließen lassen, in denen er dann eben mal aus der zweiten Reihe einen ausgepackt hat. Hast du da noch eine Meinung zu, was der für eine Rolle in der Nationalmannschaft für dich hatte?
Ja, immer der, wie du schon gesagt hast, der perfekte Konterpart eigentlich für Ballack. Ballack, offensiver Mittelfeldspieler. Wir haben früher eigentlich immer 4-4-2 gespielt, mit zwei Stürmern, 4-4-2 flach sozusagen oder einfach klassisch 4-4-2 mit zwei Außen und zwei in der Mitte. Und Ballack natürlich immer ganz klar nach vorne orientiert, der ja auch sautorgefährlich war. Und Frings halt ein guter Fußballer, also es war jetzt nicht Jens Jeremies Verschnitt, aber war halt auch kein Toni Kroos auf der 6, aber trotzdem für die Zeit und für die Position wahrscheinlich schon einer der fußballerisch besseren Sechser, weshalb das ja auch so gut funktioniert hat und dann ja auch diese Ära eingeleitet wurde, wo Deutschland auf einmal attraktiven Fußball gespielt hat. Da hatten wir ja immer schon auch so ein paar Kicker, die das haben durchblitzen lassen, aber dass es so als Kollektiv funktioniert, das war ja wirklich dann eigentlich eher so 2008, 2010 mit Südafrika oder man kann sagen, der Startschuss war 2006, aber ja noch nicht 2006, annähernd in den Ausmaßen, wie es dann, also 2010 waren wir fußballerisch, 2010, 2012 war das wahrscheinlich der Peak, was wirklich das den Fußball angeht, und 2014 haben wir halt einfach auch noch gut gespielt, aber halt auch einfach abgezockter. So, und das war wahrscheinlich so ich würde sagen, das war der Startschuss, und Frings eigentlich einer dieser Spieler, die das eben auch schon konnten, die auch schon Fußball spielen konnten, und trotzdem halt verteidigen können. Also nicht diese ganz klassischen Brecher da auf der 6, die eigentlich immer nur den Ball nach vorne geschlagen haben oder den Zehner genervt haben.
Ja, spannend. Ein schöner Rückblick. Um das vielleicht noch abzuschließen, heute ist er eigentlich Trainer, aber im Moment vereinslos. Also seine letzte Station war der SV Meppen, da ist er freigestellt worden. Und man hört auch ansonsten nicht so furchtbar viel, was jetzt sonstiges Business oder irgendwelche Geschäfte und Investitionen angeht. Aber er äußert sich hier und da mal im Kontext seiner ehemaligen Vereine, vor allen Dingen jetzt auch in jüngerer Vergangenheit zu dem, was bei den Bayern passiert ist, hat er ab und zu mal was gesagt, meistens in Bezug auf die Spieler und die Körpersprache oder Einstellung. Er hat auch mal irgendwie was zu Werder Bremen natürlich noch hier und da zu sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er da im Bremer Umfeld weitaus präsenter ist und wir das aber einfach nicht so mitbekommen. Und ansonsten hört und sieht man aber nicht furchtbar viel von Thorsten Frings.
Ja, finde ich auch okay. Könnte ich mir aber gut vorstellen, dass der vielleicht irgendwann nochmal wieder eingebunden wird bei Bremen. Der gehört für mich auch irgendwie eigentlich dazu. Das ist ja auch so diese gleiche Riege wie auch ein Clemens Fritz und auch Baumann und so, mit denen hat er ja auch allen, mit denen hat er noch gespielt. Das ist so die eine, diese Bremer Generation, die auch sehr erfolgreich war. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der vielleicht auch nochmal eingebunden wird. Also würde mich irgendwie freuen. Ich fand den eigentlich immer sehr sympathisch, den nochmal wieder häufiger in einer offiziellen Funktion in der Bundesliga zu sehen.
Ja, witzigerweise kommt er gar nicht aus Bremen, sondern ist Aachener Junge. Also hat in der Jugend von Alemannia Aachen Fußball spielen gelernt. Und so haben wir auch jetzt nochmal die Querverbindung zu meinem Besuch auf dem Tivoli. Aber gut, damit ist es das, glaube ich. Oder hast du noch irgendwas zu Thorsten Frings?
Nee, Thorsten Frings, nee. Wir haben es auserzählt.
Schön. Dann ist das vielleicht die schöne Überleitung, den Spieltag, den aktuellen Spieltag der aktuellen Saison, also 20 Jahre später, auszuerzählen und zu gucken, was wir im Rahmen von 3 aus 9 so mitgebracht haben. Die Bremer sind nämlich auch dabei. Wir haben Bremen gegen Wolfsburg dabei. Wir haben Bayern gegen Dortmund dabei. Und Leverkusen gegen Hoffenheim, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, so sieht's aus. Dann lass uns doch einfach direkt bei Bremen-Wolfsburg reingehen, denn ist es ein schöner Übergang. Wenig schön war das Spiel für Bremen. Das war sehr unbefriedigend, das mit anzusehen. Ich hasse einfach auch frühe rote Karten, weil das Spiel immer einfach unspannend macht.
Aber findest du die 43. Minute früh?
Naja, irgendwie noch eine komplette Halbzeit in Unterzahl, ja, das ist ja schon einfach, gerade wenn du dann irgendwie vor der Halbzeit auch noch das Tor kassierst, war doch so, oder?
Ja gut, okay. Doch, mit quasi mit dem Halbzeitbild.
Ja, mich nervt das immer, weil es dann einfach nicht, also das kann natürlich bei so einem Spiel, wo du einen klaren Favoriten hast, und dann entweder der Favorit rot bekommt oder der Underdog, dann kann das ja auch irgendwie Spannung erzeugen, weil dann das Spiel eindeutig wird, so dass es klar in eine Richtung geht. Oder wenn der Favorit eine rote Karte bekommt, dass man dann sagt, okay, jetzt haben die aber noch mal eine Chance oder so. Ja, aber bei so einem eigentlich ausgeglichenen Duell eine frühe rote Karte, das nervt mich dann immer, weil ich dann denke so, ja, jetzt ist es halt irgendwie ein Ungleichgewicht und jetzt ist weniger Qualität in dem Spiel. Ja, das nervt mich dann, auch wenn Wolfsburg dann natürlich irgendwie später noch auf 10-10 gestellt hat, weil Lacroix mal wieder eine rote Karte bekommen hat. Aber insgesamt kein attraktives Spiel. Punkt. Ja, war halt wirklich kein Augenschmaus.
Was sagst du denn zur roten Karte gegen Anthony Jung? Wusstest du, dass der Deutsch-Spanier ist?
Nee, das wusste ich nicht und ich hätte es maximal anhand seines sehr dichten Bartwuchs vermuten können.
Ja, weil der Name lässt es nicht vermuten.
Nee, obwohl, Anthony,
nee.
Nee, nicht so wirklich. Nee, wusste ich nicht, aber ich sehe es jetzt auch gerade, Deutsch-Spanisch, ja.
Ich finde es auch interessant, dass der nie für eine spanische Mannschaft gespielt hat. Das ist vielleicht auch dumm, das zu unterstellen, aber ich dachte so, vielleicht hat er ja mal irgendwann dann für Spanier gekickt, aber nein.
Ja, vielleicht ist er auch einfach irgendwann im Urlaub irgendwo geboren worden, ne? You never know. Er ist auf jeden Fall in Villa Llosa geboren, sehe ich gerade.
Na sicher. Also was sagst du zur roten Karte?
Ja, ich finde sie hart, aber ist auch okay. Also bei dem Tempo, die sind bei dem Vollsprint, Behrens gegen Jung, er zieht ihn oben an der Schulter, Behrens nimmt es dankend an. Das reicht halt, wenn du im Vollsprint bist, dass du dir halt irgendwie die 1-2 Meter, die du eigentlich auf den Verteidiger gut gemacht hast oder gut machen möchtest, weil du schneller bist und er dich dann daran hält und du deswegen fällst. Ich finde es in Ordnung. Und dadurch, dass es eben außerhalb des 16ers war und kein Elfmeter, ist dann die rote Karte, wie man so schön sagt, folgerichtig. Aber ja, ich hätte mich auch nicht dran gestört, wenn das einfach weitergelaufen wäre oder ja, auch keine Ahnung, die hakeln beide da irgendwie im Zweikampf und der eine lässt sich dann fallen, weiß ich nicht, was sagst du dazu, mir ist es egal.
Okay, wow, ich fand's in Ordnung, muss ich sagen, Behrens macht es halt clever, by the way, habe ich ein unglaublich sympathisches Interview mit dem gelesen, das klang schon fast so ein bisschen nach Karriereende-Interview, ein sehr langes Interview, da rollt er im Prinzip nochmal seine ganze Laufbahn auf und ich wusste nicht, dass der so ein Heißsporn war und
ja,
im Prinzip
die von allen
Trainern gesagt bekomme.
Gesehen.
Ja, also alle Trainer sagten zu ihm, du wirst nichts, du schmeißt dein Talent und deine Karriere weg, weil du es im Kopf nicht sortiert kriegst. Und was der da noch für eine Karriere hingelegt hat, auch recht spät, auch der war bei Alemannia Aachen, auch der war bei Werder Bremen, Rot-Weiß Essen, Saarbrücken, Sandhausen, Union Berlin, Wolfsburg und dann noch Nationalspieler, wenn es auch nur irgendwelche 5 Minuten waren. Einfach nur herrlich. Also ich finde, er macht es auch clever. Ich finde die rote Karte vertretbar. Es wurde ja nochmal gecheckt, aber das Schiedsrichtergespann blieb dann da bei der Entscheidung. Finde ich auch in Ordnung. Was passiert in der Folge ist, dass Lacroix, der dann später selber auch rot sieht, zum 1-0 trifft, nachdem auch Gerhard, glaube ich, viel zu viel Platz um die 5 Meter bekommt. Um die 5-Meter-Box bekommt, ihn ablegt und Lacroix spitzelt ihn dann mit der linken Pike rein. Wir reden ja immerhin vom Hasenhüttl-Debüt hier. Ich glaube, das war auch so die Haupt, der Haupttreiber, weshalb wir das Spiel mit reinnehmen wollten, weil wir einfach gespannt waren auf den Trainereffekt und auch die Rückkehr von Ralf Hasenhüttl in die Bundesliga. Sprach alles für Wolfsburg. Bremen hat extrem wenig fürs Spiel gemacht, muss ich sagen. Also da kam gar nichts. Das war auch kein Aufbäumen, nachdem dann in Halbzeit 2 Lacroix eben auch aufgrund einer Notbremse rot sieht und die Bremer ja noch gut 20 Minuten haben, um im 10 gegen 10 das Ding noch zu holen. Nichts, das war, ich will nicht sagen blutleerer Auftritt, aber insgesamt von Bremen echt, echt überschaubar. Und das gegen super verunsicherte Wolfsburger. Geht am Ende 2-0 aus, weil Lovro Mayer ein schönes Tor schießt zum Schluss hin, einen guten einen Lopper.
Ein guter Kicker, der Junge, ey.
Ja, ist einfach ein guter Kicker. Wirkt immer so ein bisschen so, als hätte der irgendwie 2 Kilo zu viel auf den Rippen. Aber ich weiß gar nicht, also vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht. Aber ist einfach ein guter Kicker, finde ich auch. Und was ich auch nochmal, also wo wir gerade bei der roten Karte waren, fragen möchte, wie siehst du die rote Karte gegen Lacroix?
Ich fand sie hart. Mhm. Aber am Ende, ja, der verliert den Ball, wenn er den Gegner nicht hält, auch wenn es wirklich nur ein kurzer Kontakt war. Oder hat er ihn gehalten? Wie sah das nochmal aus? Oder hat er ihn weggecheckt?
Der hat ihn so weggecheckt. Das war so ein halber Ellenbogeneinsatz gefühlt.
Ja, und wenn er das nicht macht, hat der Stürmer 35 Meter, 40 Meter freie Wiese vorm Tor. Da kannst du schon sagen, dass es nur Notbremse ist. Er war eben letzter Mann. Vertändelt den Ball. Ich fand sie auch hart, weil es im ersten Moment sah es einfach aus wie ein normaler Zweikampf, gibt dafür einen Freistoß und gut, aber ja, dadurch, dass die Feldsituation nun mal so war, wie sie in dem Moment war, finde ich es auch eine vertretbare rote Karte.
Ja. Spannend fand ich noch den Auftritt von Woltemade. Aus dem Bremer Umfeld höre ich immer mal wieder, dass viel auf den gegeben wird und die Fans eigentlich große Stücke auf ihn halten und sagen, der hat Talent, der ist 22 und dennoch, das wurde irgendwie so in einem Nebensatz erwähnt, weil er dann eine wirklich große Chance hatte, dass er jetzt schon, ich weiß es gar nicht genau, 34 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, aber noch nicht ein einziges Tor. Und das finde ich für einen Stürmer, jung hin oder her, dann doch irgendwie nochmal einen wilden Zeitweg, den die da haben einstreuen lassen.
Ja, 23 Bundesligaspiele. Ich gucke gerade mal, hat er zumindest hier laut Bundesliga.de, hat er schon. Und ja, 0 Tore, 0 Torvorlagen. Das ist für einen Stürmer natürlich alles ein bisschen dünn.
So war insgesamt auch die Leistung der Bremer, die Zahlen, die brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht so richtig angucken. Die sind stark verzerrt durch die rote Karte, die sich aber jetzt auf Platz 10 wiederfinden mit 30 Punkten. Wenn man mal die Formkurve sich anguckt, dann muss man feststellen, dass die zuletzt gewonnen haben gegen Köln Anfang Februar und danach folgte noch ein Punkt gegen Darmstadt und seitdem eigentlich alles verloren wurde. Ich bin mal gespannt, wie die restliche Saison von Bremen jetzt angegangen wird, ob die sich jetzt als graue Maus im Mittelfeld irgendwie zufrieden geben und es austrudeln lassen oder ob die nochmal irgendwelche Ambitionen sichtbar lassen werden lassen, aber ich weiß nicht so richtig, was mit Bremen anzufangen gerade.
Nee, verstehe ich, aber es ist ja auch ein bisschen das, was jetzt eintritt, was man eigentlich auch vermutet hätte, ne? Also die haben ein bisschen auch überperformt, die haben die Spiele dann auch einfach mal glücklich gewonnen, mal auch überzeugend, mal weniger überzeugend, aber dass die jetzt nicht Richtung Europa angreifen, das wird jetzt so ein bisschen deutlich, dass dafür einfach eben auch noch Qualität fehlt. Viele hätten ja auch gesagt, die landen vielleicht sogar noch weiter unten. Dafür spielen sie eine gute Saison, dann werden mit dem Abstieg wenig zu tun haben. 10 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Aber ja, irgendwie auch okay, dass das jetzt so gerade so eine Phase ist, wo es mal nicht so gut läuft. Die werden schon ihre Spiele wieder gewinnen und dann irgendwo im Mittelfeld zwischen Platz 9 und 14 werden die dann am Ende wahrscheinlich irgendwie landen.
Genau. Ansonsten hast du noch was zum, also das Debüt von Ralf Hasenhüttl ist geglückt. Der hat seinen Sohn mitgebracht
im Tor. Ja, natürlich. Vetternwirtschaft.
Da bist du ja wieder ein Riesenfreund von.
Ja.
hast du sonst noch was zum Spiel, was du loswerden möchtest?
Nö, Von mir aus können wir in den nicht mehr Meisterkampf einsteigen und mit Leverkusen gegen Hoffenheim weitermachen. Leverkusen verliert einfach nicht. Die wissen gar nicht mehr, wie das geht. Die wissen nicht mehr, wie sich das anfühlt. Wiederholte Mal drehen die ein Spiel oder gewinnen ein Spiel in der Nachspielzeit. Das ist ja mittlerweile fast schon eingeübt, dass sie einfach die Gegner so müde spielen und immer wieder angreifen und immer wieder angreifen und immer wieder angreifen über die Außen, über die schnellen Spieler. Und irgendwann denken die Gegner auch einfach, ja, jetzt mach einfach zwei Tore und lass uns dieses Spiel beenden. Lasst uns bitte einfach in Ruhe. Und so war es auch dieses Mal. Und ich fand, Hoffenheim hat es echt gar nicht schlecht gemacht, auch wenn die Statistiken natürlich klar für Leverkusen sprechen. Expected Goals von 4, wovon wahrscheinlich 3,8 in der zweiten Halbzeit waren, weil die da einfach unsäglich viele Chancen hatten. Aber erstmal geht Hoffenheim in Führung mit einem schönen vorgetragenen Angriff. Maxi Bayer schnappt sich den Ball in so einer halben Position, gar nicht zu nah am Tor. Aber ein kurzer Doppelpass und dann taucht er am 16er auf und macht ihn dann auch rein. Und dann nimmt Hoffenheim dieses Ergebnis auch erstmal mit in die Halbzeit und eben auch bis zur 88. Minute. Also die hatten dann wirklich auf beiden Seiten teilweise ganz gute Chancen, ganz klares Plus natürlich auf Leverkusen Seite. Irgendwann war es halt wirklich im Minutentakt, was die da aufs Tor gejagt haben. Und letztendlich konnten die Hoffenheimer das dann nicht über die Zeit retten und Andrich und Schick drehen das Spiel innerhalb von 4 Minuten. Beides ganz schöne Tore, muss ich sagen.
Definitiv.
Und wenn du es dir jetzt anguckst, dann oder nur das Ergebnis siehst, ohne die Minutenzahl, wann die Tore gefallen sind, dann denkst du, ja gut, da hat wahrscheinlich Hoffenheim spät nochmal irgendwie einen Anschlusstreffer gemacht, aber ansonsten war das ein Spiel auf ein Tor und Leverkusen hat die komplett auseinandergeschraubt. Und so war es im Prinzip auch. Also wenn Leverkusen einfach eine der Chancen ein bisschen früher nutzt, dann wird das auch deutlich souveräner. Aber mit dieser Spannung hinten raus ist es natürlich nochmal, hat es natürlich mal so seinen besonderen Reiz, dass sie jetzt wieder in der Nachspielzeit das Spiel gedreht haben.
Ja, und ich finde, eine entscheidende Szene war, als Leverkusen zum 1-1 getroffen hat, Robert Andrich war es, das war ja in der, ich glaube, 88. Minute.
Ja.
Da würdest du normalerweise, siehst du in 9 von 10 Fällen, dass die ganze Mannschaft jubelnd in die Kurve läuft und komplette Erleichterung, geil, wir haben es geschafft, wir nehmen hier einen Punkt mit. Nicht ein Leverkusener, so mein Empfinden, hat auch nur eine Sekunde daran gedacht, jetzt in die Kurve zu rennen, um zu feiern. Die haben den Ball in einer fließenden Bewegung, nachdem er die Linie überquert hat, aus dem Tor geholt, alle Mann, und sind sofort Richtung Mittelkreis zurückgelaufen. Da hast du einfach gesehen, oder ich dachte mir nur so, krass, die haben das so drin, dass die dieses Ding jetzt auf jeden Fall noch gewinnen wollen. Die machen nicht eine Sekunde Anstalten, sich damit jetzt zufrieden zu geben. Das, finde ich, merkt man dann aber auch in diesen Spielen, in diesen Situationen.
Vom Spielverlauf, aber ja auch, ich glaube, jeder, der selber mal Fußball gespielt hat, wenn du irgendwie wirklich in der zweiten Halbzeit eine knappe Dreiviertelstunde lang wirklich so auf ein Tor rennst und einfach diese Murmel da nicht reingeht und dann geht sie rein, da hast du das aber auch einfach drin, dass du denkst so, ey, jetzt machen wir auch noch den zweiten, weil die anderen mehr oder weniger K.O. sind. Und das ist ja auch ganz oft dann der Fall, wenn du einfach so lange einen Vorsprung verteidigst und dann irgendwann kurz vor Schluss das Ding doch noch kassierst. Ey, das ist auch erstmal, da musst du erstmal richtig schlucken, dass es dann leider doch so kurz vor dem Ziel noch passiert ist. Und gerade wenn du dann natürlich das Momentum so gar nicht auf deiner Seite hast, dann irgendwie nochmal so sagen, so okay, jetzt raffen wir uns nochmal zusammen und nehmen nochmal die Energie und verteidigen hier nochmal mit Mann und Maus. Da, über den Punkt waren die einfach drüber. Das Tor war so überfällig und Leverkusen einfach wirklich erdrückend stark. Aber trotzdem natürlich geil, dass es dann wirklich, dass sie es auch noch drehen. Und Tuchel hat es ja auch schon gesagt, man muss jetzt nicht mehr lange drum herum labern, man muss Leverkusen einfach schon gratulieren, weil das sind jetzt 13 Punkte.
Ja, du, ich war gestern Abend dann noch mit ein paar Freunden was essen und einer kam völlig bedröppelt irgendwie dazu und wir haben gefragt, ist alles in Ordnung? Und der hatte einfach schlechte Laune, also auch FC-Fan, der hatte einfach schlechte Laune, weil er jetzt realisiert hat, spätestens jetzt, Leverkusen wird Meister werden. Da hatte der richtig schlechte Laune. Ich hab nur gelacht und meinte so, wie jetzt? Das hast du jetzt erst verstanden, dass das passieren wird? Aber ja, offensichtlich hatte dieses Spiel gestern für einige nochmal so den Charakter des ja endgültigen Gewissheit, dass es so kommen wird.
Ja, das glaube ich auch. Jetzt führt eigentlich kein Weg mehr dran vorbei und jetzt wird es auch so langsam bei Leverkusen durchsickern und die können es wahrscheinlich noch gar nicht fassen. Die können jetzt wirklich mal in die Meisterplanung gehen und gucken, in welchem Freizeitpark oder in welchem Einkaufscenter sie das machen, weil in Leverkusener Rathaus wird es schwierig.
Das sieht so geil.
Ja.
Ja, da kommt die Schadenfreude ein bisschen durch. Das ist einfach ein Einkaufszentrum, das Rathaus von denen.
Ja, die werden schon was finden und am Ende, ganz ehrlich, mach es einfach im Stadion. Auf dem Rasen, was weiß ich. Ich freue mich ein bisschen auch für Leverkusen, weil ja, Werkself, es ist ein Konstrukt, was irgendwie, was Tradition hat, aber auch nicht ganz fair ist, wenn man es unter den heutigen Bedingungen eigentlich betrachtet. Aber Leverkusen war jetzt schon wirklich sehr oft sehr nah dran, einen Titel zu holen, seit sie irgendwann mal den DFB-Pokal geholt haben in den 80ern. Und ich finde es dann auch gut. Also ich bin auch kein Riesenfan von diesem ganzen Konstrukt, aber zu sehen, wie diese Mannschaft spielt und mit was für einer Konstanz und die auch in den wichtigen Phasen der Saison jetzt irgendwie nicht nachlässt und die Bayern wirklich gar nicht rankommen lässt. Weil eigentlich dachte man so in der nach der Winterpause, da wird es bestimmt noch mal eng. Ja, Pustekuchen. Die haben einfach gefühlt in den letzten 4 Wochen den Vorsprung von 4-5 Punkten jetzt auf 13 hochgeschraubt, weil die Bayern regelmäßig was haben liegen lassen und Leverkusen einfach rigoros die Spiele gewinnt. Da muss man einfach seinen Hut vorziehen und umso geiler, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, die Nachricht, Xabi Alonso verlängert seinen, oder nicht verlängert seinen Vertrag, sondern er bleibt und sagt halt auch, er ist hier noch nicht fertig und möchte dann noch erstmal die Früchte tragen, die er jetzt, ja, von dem, was er jetzt aufgebaut hat, ne? Also direkt im ersten Jahr schon ins europäische Geschäft gekommen, nachdem er die Saison rumgerissen hat und jetzt werden die einfach Meister und eventuell sogar ungeschlagen über die komplette Saison, sind noch im Pokal und noch in der Euroleague, also das könnte einfach wirklich eine Jahrhundertsaison werden und einen Titel, den können sie jetzt eigentlich schon mal, den können sie schon mal in die Vitrine stellen.
Ja, du hast recht, wir haben noch nicht drüber gesprochen, ich hatte kurz eingangs überlegt, ob ich es bringen soll zur Fußballwoche, weil das ja jetzt kam, bevor der Spieltag eingeläutet wurde, aber passt ja auch jetzt super hier rein. Ja, wir haben es schon ein bisschen vermutet, dass es so kommen wird und es spricht tatsächlich für diesen Trainer, der ist jung genug, der weiß, seine Zeit bei den anderen Vereinen, bei denen er gehandelt wird, die wird so oder so noch kommen und ich finde es auch cool, dass er sagt, hey, das, was wir jetzt hier erreichen, nämlich die Champions League, die möchte ich auch mit der Mannschaft gerne spielen und ich glaube auch, dass das so bitter ist, dann wird für den Rest der Liga im Sommer nochmal ein großer Faktor werden könnte, was das Transferieren neuer Spieler und auch wirklich richtig guter neuer Spieler angeht. Da wird jeder jetzt nach Leverkusen gucken, was da im Sommer auch nach der EM passiert. Bin mal gespannt auf die Entwicklung, ob es der Verein jetzt auch schafft, da mittel- bis langfristig Kapital draus zu schlagen und dass das keine Eintagsfliege bleibt. Aber das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, eine schöne Überleitung ist, dass es definitiv einen Verein gibt im Süden Deutschlands, der hofft, dass das alles eine Eintagsfliege bleibt. Das sind die Bayern. Die haben zum deutschen Klassiko, ich finde das eigentlich ein totales Unding, den das so zu nennen.
Storno.
Aber das ist ja das, was die Medien draus machen. Also sie haben zum Spiel Bayern gegen Dortmund geladen an derselben Straße und überraschenderweise das erste Mal seit 10 Jahren verloren.
Ja, ich habe heute gerade ein Bild gesehen. Das letzte Mal, dass Dortmund gewonnen hat in München, war Harry Kane noch ausgeliehen an Hull City.
Geil. Das ist ein geiler Vergleich.
Ah, nee, sorry. Es war nicht Hull City, es war Millwall.
Noch besser.
Ja.
Noch besser. Ja, die Bayern haben es tatsächlich fertiggebracht, zu Hause gegen Dortmund zu verlieren. Ich habe mir das Spiel angeguckt und ich muss sagen, puh.
Kurzer Einschub noch. Das letzte Mal, dass Bayern nicht die Liga gewonnen hat, war Harry Kane zur Leihe bei Millwall. Okay, um das nochmal korrekt, mit dem Sieg der Dortmund, das war wahrscheinlich eh nicht lang her. Aber ja, also eigentlich von den Statistiken her hätte Bayern easy auch, hätte es auch easy unentschieden ausgehen können oder die Bayern ja. das Spiel sogar gewinnen können. Es war jetzt nicht so, dass Dortmund die dominiert hat, sondern eigentlich eher klare Spielanteil, das Spielanteil plus auf der Bayern-Seite. Aber ja, gerade auch am Anfang, die Kopfballszene von Harry Kane, wo er relativ frei zum Kopfball kommt nach guter Flanke, wenn er den macht und irgendwie das 1-1 macht, dann geht das Spiel wahrscheinlich auch anders aus. Das ist ja, sind wir wieder dabei, wie ein Tor das Spiel komplett verändern kann. Ist aber nicht passiert und so macht am Ende Rayerson sogar noch das 2-0 und Dortmund kann Punkte entführen. Passt irgendwie auch, das Spiel passt einfach in die Bayern-Saison. Also immer wenn du das Gefühl hast, so jetzt haben sie es wieder rumgedreht, jetzt sind sie wieder on track und ballern die Liga wieder auseinander und gerade zu Hause haben wir das jetzt schon mehrfach gesehen. Aber die haben dann irgendwie nicht die Schlagkraft, so ein Spiel dann doch irgendwie noch souverän zu gewinnen. Das ist dieses Jahr einfach sehr, sehr, ja, unkonstant.
Ja, ich habe so 2-3 Szenen und auch eine Aussage, dazu möchte ich gerne mal deine Meinung hören. Du sprichst nämlich die erste Szene schon an, die ich mir rausgepickt habe. Das ist diese Flanke oder diese Situation, wo Kimmich auf Kane flankt und Kane setzt den Kopfball nicht mal aufs Tor. Darüber will ich gar nicht sprechen, sondern ich will über die Flanke von Kimmich sprechen. Die fand ich brutal gut. Und wir sprechen ja über Kimmich als Rechtsverteidiger irgendwie viel zu wenig. Wir sagen, ja, endlich ist er da, wo er hingehört und wo er am besten ist. Aber genau diese Szenen, finde ich, sind das, also offensiv vor allen Dingen, das, was ihn als Rechtsverteidiger gut macht. Defensiv hat er seine Probleme, das ist so.
Tempo fehlt aber auch einfach, ja.
Ja, und er, ne, aber es ist offensiv wirklich gut, was er als Rechtsverteidiger zeigt, finde ich.
Ja.
Fand ich eine ziemlich ja, starke Szene von ihm. Dann würde mich mal interessieren, was sagst denn du zu der ganzen Thematik um, weil du gerade auch Rierson ansprachst, um dieses Foul an Musiala von ihm?
Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Du hast es mir auch schon geschrieben, dass Thielmann bei euch für so eine Szene rot bekommen hat. Und ja, wahrscheinlich wäre es konsequent gewesen, da dann auch rot zu geben, weil er steigt ihn halt auch auf einer ähnlichen Höhe hinten auf die Hacke, auf die Ferse.
Mhm.
Hätte man sich wahrscheinlich nicht beschweren können, wenn das auch rot ist. Andererseits fand ich die rote Karte halt bei Thielmann auch schon sehr hart, weil es eigentlich aus so einer Szene ist, die nicht, ja, nee, ich bin da sehr indifferent, weil einerseits, wenn du so reingehst, dann gehst du halt ein Verletzungsrisiko, du hast dieses Verletzungsrisiko, wenn du einfach mit einer offenen Sohle in den Zweikampf gehst, das Spiel ist mittlerweile so schnell, da reichen in der Wiederholung ein paar Frames, die dann diesen Treffer so deutlich zeigen und du hast die Bilder da und dann ist es eben ein eindeutiges Foul und kann eben einfach richtig böse ausgehen und von daher finde ich es grundsätzlich richtig, weil dadurch, dass der Sport so viel schneller geworden ist, müssen halt auch andere Regeln gelten, was solche Tacklings angeht, weil das Verletzungsrisiko dann bei höherem Tempo einfach größer wird. Deswegen, je länger ich drüber nachdenke, ja, das ist eigentlich ist es eine rote Karte.
Mhm. Zweite Szene, also ich sehe es ähnlich, nachher wurde sich darüber auch beschwert, der Schiedsrichter wurde auch nochmal dazu befragt und hat auch gesagt, er hat die Szene gar nicht so richtig gesehen, weil eine vorausgegangene Szene irgendwie mehr Aufmerksamkeit, nämlich von Emre Can, auf sich gezogen hat, aber hatte gesagt, das ist mindestens dunkelgelb, er entschuldigt sich dabei Musiala. Und die andere Szene ist diese vermeintliche Elfmeterszene, wo Hummels mit unglaublich hohem Bein, Roundhouse-Kick-mäßig, klärt und dann auch noch den Ball gegen die Fingerkuppen bekommt. Wie siehst du die Szene?
Ja, also wie man da Elfmeter fordern kann, der schießt sich den Ball unglücklich selber irgendwie so ein bisschen an die Hand. Da müssen wir dann noch wirklich irgendwie mal drüber sprechen, so war das jetzt Absicht oder nicht? Und der ist auch kein Zirkusartist, also der das irgendwie kann, dass er sich den Ball da irgendwie mit Absicht an die Hand schießt und der dann wegfliegt. Klar hat die Hand da nichts verloren und es gab auch irgendwie in der Vergangenheit schon Elfmeter für solche Handspiele. Ja, aber weil die Handregel halt einfach Mist ist. Nicht, weil das irgendwie dann das Spiel verbessert oder weil das irgendwie fair wäre, sondern einfach nur, weil es die Regeln irgendwie hergeben und manchmal das so ausgelegt wird, dass das dann ein Elfmeter ist. Aber wenn du für sowas anfängst, Elfmeter zu pfeifen, dann sag doch einfach, egal in welcher Situation, sobald der Ball die Hand berührt, ist es ein Elfmeter, dann gibt es 8 Elfmeter pro Spiel und dann ist es wenigstens fair, aber hört auf, eben für sowas Elfmeter zu fordern. Also lache ich mir echt tot. Nee, gar kein Elfmeter.
Alles klar, sehr eindeutige Meinung. Finde ich gut. Kommentiere ich gar nicht weiter, aber mich hat immer interessiert, wie du siehst. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Dortmund gewinnt ein irgendwie schmuckloses Spitzenspiel 2-0 auswärts. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, so 100% wissen die auch gar nicht, ob die sich freuen sollen. Kimmich hat ja auch nachher, ja, nach dem Spiel gesagt, es hatte so einen Freundschaftsspielcharakter und genauso habe ich es auch empfunden. Das war irgendwie ein merkwürdiges Topspiel.
Für Dortmund super wichtig, aber für Bayern mittlerweile eigentlich auch egal.
Ja, genau. Und ich hatte das Gefühl, dass aber beide Mannschaften den Eindruck erwecken, als wäre es irgendwie auch kein richtiges Topspiel, weil es geht nicht um die Meisterschaft für beide, nicht? Ja. Und das hat ja dann auch Tuchel letzten Endes gut zum Ausdruck gebracht, indem er verbalisiert hat, dass die Glückwünsche nach Leverkusen gehen, man müsse jetzt auch nicht mehr sich irgendwas vormachen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das nochmal backfired in München, weil aufgeben ist ja irgendwie sowas, das steht den Münchnern gar nicht, auch wenn eine Portion Realismus natürlich gefragt ist in der aktuellen Situation, finde ich das doch auch bemerkenswert, dass er sich das jetzt 7-8 Spieltage vor Schluss gönnt, da so eine Aussage. Ja. Aber gut, die Beziehung oder die Ehe ist sowieso dem Ende geweiht, von daher denkt er sich wahrscheinlich auch, was soll das jetzt hier noch? Und viel spannender wird zu sehen sein, ob die Bayern, wie die Bayern jetzt gegen Arsenal auftreten, was sie daraus machen, weil im Moment schwankt die Leistung ja extrem.
Da werden sie jetzt aber auch den Fokus drauf haben. Also es sind jetzt noch, nach diesem Spieltag sind noch 21 Punkte zu vergeben. Selbst wenn Bayern alle 21 holt, muss Leverkusen 8 Punkte abgeben und das sehe ich halt einfach aktuell nicht.
Ja, das sehe ich auch nicht. Gut, machen wir es zu, machen wir die Folge zu, die Osterfolge. Und gucken, was jetzt...
Was war das überhaupt gerade für eine Rechnung? Völliger Quatsch. Leverkusen muss logischerweise 13 Punkte von 21 abgeben. Das heißt, sie dürfen nur 8 holen. So gesagt.
Ja, so oder so passiert
es nicht. So oder so passiert es nicht. Also sie werden weder 8 noch 13 Punkte abgeben von 21 möglichen. Passiert einfach nicht. Aber ja, lass uns das zumachen. Mit Blick auf die Uhr haben wir heute schon wieder ordentlich eine Sendung gefüllt. Es war mal wieder eine Freude, auch an Ostern ist es eine Freude, bevor dann Jesus morgen aufersteht. Für euch ist das schon auferstanden, weil ihr hört die Folge am Dienstag, aber für uns steht er erst morgen wieder auf. Hat mir wieder einen Spaß gemacht. Folgt uns gerne auf Spotify und auf allen anderen Plattformen, Apple, Deezer und Co. Folgt uns natürlich auch auf Instagram und TikTok. Auf TikTok habe ich ein bisschen Content nochmal hochgeladen, so als kleines Goodie noch für treue Fans. Paradespiele im Internet zum Thema Fußball gemacht. Da wird vielleicht noch das eine oder andere Video folgen. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch euch diesen Content reinzieht. Und ansonsten, Lukas, dir erstmal noch ein paar schöne Ostertage und wir sehen uns und hören uns nächste Woche.
So machen wir es, dir auch schöne Ostertage. Mach's gut.
Tschüssi.